Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das Thema Einspruch gegen Sinnlosigkeit. Ich weiß nicht, wie so ein Einspruch aussehen kann. Ich weiß nicht, wer von euch Erwin Pelzig kennt. Ist ja so eine fränkische Kabarettgestalt, wo man ganz tief in die Seele des Franken blicken darf. Und sein Gegenüber, Dr. Göbel, er klagt, mein Leben ist so sinnlos. Alles ist so sinnlos. Und Erwin Pelzig antwortet ihm, er hebt Einspruch und sagt, ja, so kann man das jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, ziemlich zweckfrei. Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Ein Leben, was sinnlos ist oder ziemlich zweckfrei. Einspruch gegen Sinnlosigkeit. Ich werde jetzt heute nicht sagen, ja, dein Leben ist ziemlich zweckfrei und das nimmst du mit und dann kannst du nach Hause gehen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist ja eine der ganz großen Fragen für den Menschen. Und mancher stellt sie sehr bewusst, reflektiert darüber und versucht eine Antwort zu finden. Und andere sie stellen sie unbewusst und beantworten sie aber in der Möglichkeit und in der Form, wie sie ihr Leben gestalten. Wo sie damit deutlich machen, dafür lebe ich, das ist der Sinn, wozu ich da bin. Die Frage nach dem Sinn ist eine der wesentlichen Fragen, weil sie letztlich die Antwort gibt auf das, wozu bin ich hier in dieser Welt? Was soll mein Leben eigentlich ausmachen? Ich weiß nicht, wie du diese Frage für dich beantwortest. Was deine Antwort wäre, wenn wir jetzt sagen würden, man fragt mal so kurz hier durch die Reihen, was ist eigentlich der Sinn deines Lebens? Wozu bist du hier in dieser Welt? Jetzt kann man sagen, ich weiß gar nicht, ob man diese Frage so eindeutig beantworten kann. Vielleicht muss jeder für sich herausfinden, wozu er hier lebt. Und vielleicht ändert sich das ja, auch im Lauf des Lebens. Da sagt der Sinn, der was am Anfang war, der hat sich für mich dann deutlich verändert. Kann man überhaupt allgemein gültige Antworten geben? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Antworten zu finden. Warum? Weil in dem Moment, wenn wir keine Antwort finden auf die Frage, wozu lebe ich, was ist der Sinn meines Lebens, ist die große Gefahr, dass mein Leben ziemlich sinnlos ist. Und jetzt kann man sagen, ja, Hauptsache man ist glücklich. Hauptsache es geht einem gut, denn sinnlos zu leben heißt noch lange nicht, unglücklich zu leben. Dann füllt man das Leben eben mit anderen Dingen. Und es kann ja auch Spaß machen. Und dann ist das Leben vielleicht so, dass man sagt, ja, wie dieser Schuh, erfüllt nicht seinen Zweck, aber sieht gut aus, oder? Hat er zwar den Sinn verfehlt, aber andere haben Freude daran. Noch besser. Ich meine, wenn es gut läuft, werden sie auch gegossen, ja? Auch da sagen, ja, ist nicht unbedingt der Sinn erfüllt, aber durchaus schön anzusehen oder für das Bildungsbürgertum. Man kann sagen, ja, Sinn überhaupt nicht erfüllt, aber sehr nützlich. Wie wäre das, wenn das mein Leben wäre? Zwar irgendwie nützlich, aber sinnlos. Weil er nicht den Sinn erfüllt, wozu geschaffen. Jetzt könnte man sagen, Hauptsache man fühlt sich gut, oder? Hauptsache es läuft. Könnte man sagen, wenn wir damit nicht einen fatalen Fehler begehen würden. Nämlich, dass wir von dem ausgehen, mein Leben gehört mir und wenn ich am Schluss sinnlos und glücklich gelebt habe, ist es auch gut. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann begegnet mir was ganz anderes. Das sagt Gott, ich habe dir das Leben anvertraut. wie wir in diesem kurzen Clip nochmal gesehen haben, mit diesen Kinderbildern, wo Gott sagt, ich hab dir mein Geschenk gemacht, das Leben. Und es ist nicht dein Besitz und Eigentum, sondern etwas, was ich dir anvertraut habe, dass du es füllst mit dem Sinn, den ich in dich hineingelegt habe. Und du wirst am Ende dafür auch Rechenschaft ablegen. Und deswegen ist es so wesentlich, die Frage zu stellen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und jetzt ist Jesus nicht egal, ob wir den Sinn finden oder ob wir ihn nicht finden. Und er hebt diesen Einspruch gegen die Sinnlosigkeit. Aber er gibt uns zugleich einen Spruch, eine Aussage, die uns den Weg weist, wie sinnvolles Leben aussieht. Und ich möchte euch das heute vorstellen. Für euch zum Nachdenken, als Anstoß, vielleicht auch manches nochmals weiter zu vertiefen. Und dieser Vers, dieser Spruch, den Jesus tut, den finden wir in Johannes 10. Da heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. So finden wir es in dieser Übersetzung von Martin Luther. Es lohnt sich manchmal auch andere Übersetzungen zu nehmen. In der Guten Nachricht Bibel, ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Oder Roland Werner übersetzt in seiner Übersetzung das Buch, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Und die Basisbibel, ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Wie hört sich das an? Also ich sage ziemlich gut. Mensch, volle Genüge, Überfluss, ja die ganze Fülle. Also wie stellst du das vor? Eigentlich muss man sagen, ja, also dieses Leben im Überfluss und volle Fülle, boah, Beziehung, da läuft's. Glücklich, erfüllt, Ehe, Familie, Freundschaften, ja, das ist richtig ein Riesengeschenk. Da bin ich glücklich oder positive Erfahrungen, die ich mache, da läuft's richtig gut. Ich habe den Eindruck, die Hindernisse werden aus dem Weg geräumt. Genügend Mittel zur Gestaltung des Lebens hat ja auch was mit voller Genüge zu tun. Ja, also nicht überlegen, fahre ich einmal im Urlaub, sondern die Frage, wo verbringe ich den dritten und vierten Urlaub? Können wir weitermachen? Kraft, Gesundheit, volle Genüge. Wie viele Christen würden diese Form von Leben für sich beanspruchen können und sagen, das lebe ich? Wie viele von euch sagen, ja, genau, du hast jetzt genau beschrieben, wie es mir geht? Wenn es nicht so ist, ist auch nicht schlimm, weil es überhaupt nichts mit dem Sinn des Lebens zu tun hat. Das sind angenehme Seiten des Lebens, aber mit dem Sinn hat es überhaupt nichts zu tun. Und wenn Jesus davon spricht, was volle Genüge ist, dann meint er etwas ganz, ganz anderes. Jemand, der die Frage gestellt hat, was ist denn dieser Sinn des Lebens und sehr intensiv gesucht hat, ist Augustinus von Hippo, der im 3., 4. Jahrhundert gelebt hat. Und er hat vieles gelebt, vieles versucht, er hat Mittel zur Verfügung gehabt, sehr wohlhabend, aus einem reichen Elternhaus, wo er sich erlauben konnte, einfach nur Sohn zu sein. Er hat versucht, sich diese Frage nach dem Sinn des Lebens zunächst im Genuss, im Konsum zu suchen. Er hat versucht zu finden in Philosophie, in Religionen, er war sehr gebildet. Er hat versucht, in Beziehungen zu finden. Und er hat irgendwann immer wieder ernüchtert festgestellt, das ist nicht der Sinn, der mein Leben wirklich erfüllt. Und dann ist ihm Jesus begegnet, hat er Menschen kennengelernt, die ihm diesen Glauben nahegebracht haben. Und Augustinus hat dann gesagt, da bin ich zum Ziel gekommen. Und dann hat er diese Frage beantwortet, was ist der Sinn des Lebens, indem er zwei Begriffe aufgenommen hat aus der damaligen Philosophie, nämlich genießen und gebrauchen. Und er hat dann diese Erklärung gegeben, der Mensch ist dazu geschaffen, Gott zu genießen und diese Welt zu gebrauchen. Und mit diesen Begriffen hat er den Sinn des Lebens beschrieben. Der Mensch, der Sinn des Lebens heißt, Gott zu genießen und die Welt zu gebrauchen. Und dieser Unterschied zwischen genießen und gebrauchen, den kann man dadurch deutlich machen. Wisst ihr, einige Zeit her, schöner Nachmittag, Wir saßen hier, ich habe meiner Frau gesagt, weißt du was, ich fahre schnell zum Discounter, hol was zum Kaffee oder können wir schön Kaffee trinken. Es war ein sehr schöner Nachmittag und ich habe mich aufs Motorrad gesetzt und habe gedacht, Mensch, so ein Discounter ist auch in Miesbach oder Richtung Bayerisch Zell. Ich habe es auch genossen, diese Fahrt. Meine Frau hat nichts zu genießen gehabt, weil es erstmal nichts gab. Wisst ihr, das war einfach Spaß. Ich bin gefahren, um des Fahrens willen, weil es einfach Spaß macht. Gebrauchen, ich setze mich drauf, fahre zum Discounter, hole das, bringe es nach Hause. Ja, da ist das Mittel zum Zweck. Gott genießen oder Gott gebrauchen. Gott gebrauchen heißt, du bist dafür da, als Mittel zum Zweck für mich und meine Anliegen. Meine Wünsche zu erfüllen, meine Schmerzen zu nehmen, meine Lasten kleiner zu machen, meine Wege zu ebnen. Du bist dazu da, dass es bei mir läuft. Das heißt Gott gebrauchen. Gott genießen heißt, ich freue mich, dass es ihn gibt und ich liebe ihn um seiner selbst willen. Und es ist, was Jesus ja gesagt hat im Zusammenhang mit der Frage, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was in dir ist. Und diese Liebe ist keine Leistung, sondern es ist die Freude an dem, dass Gott da ist. Wisst ihr, diesen Gott-Gebrauchsmodus, den entdecken wir bei uns ganz schnell, wenn Gott nicht auf meine Wünsche und Gebete eingeht, wenn er anders handelt. Dann ist ganz schnell da, dass ich sage, ja, aber du musst doch. Ja, und dann heißt es, Gott zu gebrauchen. Augustinus hat es auch umgedreht. Er sagt, Sünde ist, die Welt zu genießen und Gott zu gebrauchen. Der Sinn des Lebens, Gott zu genießen, das ist, was Gott in unserem Wesen verankert hat, in unserem Sein. Und ich würde mit euch mal einen kurzen Ausflug nochmals in die Schöpfung gehen. Und ich habe hier eine unwahrscheinlich hilfreiche Grafik gefunden in diesem Buch von Siegfried Kettling. Er war Theologe, hat sich ganz stark mit der Frage auseinandergesetzt, was ist der Mensch? Und er hat dieses Buch geschrieben, Wer bist du, Adam? Gottesgeschichte mit dem Menschen. Und er hat dort eine Pyramide des Menschseins gezeichnet, in der er die Frage immer wieder stellt, und was ist der Sinn des Lebens und was passiert, wenn ich aus einzelnen Dingen meines Lebens diese Frage nach dem Sinn beantworte? Und er fängt an und sagt, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann ist Gott als erstes, dann ist der Mensch als erstes Materie, ein Erdwesen. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker. Oder kurze Zeit später, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst Erde werden. Der Mensch ist Materie. Und das hat er mit allem anderen zu tun und Materie ist vergänglich. Nichts Bleibendes. Von dieser Ebene her, die Frage nach dem Sinn zu beantworten, würde heißen, die Materie zählt, das Materielle zählt. Sinn heißt, möglichst viel zu haben. Sinn heißt, möglichst Materielles zu besitzen. Und das ist erstmal Stufe Null. Wenn wir in den Schöpfungsbericht weiterschauen, dann wird Gott zum Lebewesen, da geht es um Vitalität. Und da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihn den Odem des Lebens ein, so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Funktional, biologisch. Jetzt lebt er. Und er kann dieses Leben entfalten. Und auch dieses Leben ist vergänglich. Man merkt es, wenn man älter wird. Und mancher, der blickt ja in den Spiegel und sagt, na, Verfallsdatum läuft bald ab. Von dieser Ebene her, den Sinn des Lebens zu beantworten, heißt Hauptsache gesund. Hauptsache das Leben ist gut. Und die dritte Ebene, die Kettling vorstellt, er sagt, der Mensch ist dann ein weltgestaltendes Wesen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und damit sagt er, du hast die Fähigkeit und die Möglichkeit, diese Welt zu gestalten. Du kannst kreativ sein, du kannst etwas draus machen. Und dieses, du kannst etwas draus machen, das heißt, gestalte dir deine Welt, hab Erfolg damit. Von daher den Sinn des Lebens zu beantworten heißt, Leistung zu bringen. Über den Sinn entscheidet, was ich schaffe, welchen Erfolg ich habe und was ich leiste. Und dann hat man manchmal diesen genialen Nachruf auf einem Grabstein gehabt oder in einer Todesanzeige. Mühe und Arbeit war sein Leben, Ruhe hat ihn Gott gegeben. Man sagt, das kannst du jedem Esel aufs Grab schreiben, jedem Rindvieh. Das nächste ist dann der Mensch als denkendes Wesen. Und Gott, der Herr, machte den Menschen und er machte aus Erde die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter den Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn der, so wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Ja, das sagt Gott, Mensch, denk nach und dann gib Namen. Du bist in der Lage zu reflektieren, nachzudenken. Das erhebt ihn zum ganzen Teil über die Tiere. Denn Tiere sitzen nicht und reflektieren. Also ich habe noch nie ein Eichhörnchen auf dem Baum gesehen, das dann dort sitzt und sagt, Mensch, jetzt muss ich mal überlegen, warum hat mich fast das Auto überfahren, was kann ich jetzt daraus lernen? Ja, der Mensch ist denkendes Wesen. Und man hat ja dann diesen Spruch, cognito ergo sum. Ich denke, deshalb bin ich. Und in Sinn von da abzuleiten heißt, sinnvoll ist das, was sinnvoll erscheint. Und Sinn gibt das, was sinnvoll ist. Und damit macht ein Leben, was behindert und eingeschränkt ist, keinen Sinn mehr. Und damit ist das, was ich nicht als sinnvoll erachte, sinnlos. Und die nächste Stufe, die dann kommt, ist das soziale Wesen. Dem Gott sprach Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und da heißt es ja, bekommt der Mensch sein Gegenüber, indem er sein Du entfaltet. Und diese Beziehungen sind ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Aber von den Beziehungen her, den Sinn des Lebens zu beantworten, heißt, ich lebe für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Partner, für andere Menschen. Und der Sinn ist dazu da, für andere da zu sein. Vielleicht wird manche Schwiegermutter deshalb auch so kritisch, wenn irgendein Typ kommt und ihr den Sinn des Lebens wegheiratet. Wisst ihr, das alles, was wir hier genannt haben, ist alles vergänglich. Alles vergänglich. Von dem hat nichts Dauer. Und die Frage, den Sinn des Lebens auf etwas Vergängliches zu setzen, heißt, dass ich irgendwann ziemlich sinnlos dastehen kann. Und deshalb diese Spitze, das Wesentliche, der Mensch als Wesen vor Gott. Und da heißt es, 1. Mose 1, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, füllt die Erde und dann alles weiter. Oder 1. Mose 2, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du sterben. Warum? Weil dabei genau diese Beziehung zerstört wird. Und an etwas stirbt, was eigentlich an Sinn hineingelegt ist. Wisst ihr, das, was Gott uns sagt, der Sinn deines Lebens besteht darin, dass du mein Ebenbild bist. Dass du in Beziehung zu mir lebst. Und dass diese Beziehung dadurch geprägt ist, dass du einfach bei mir bist Und so wie sich Gott an den Menschen freut, und zwar um seiner selbst willen, um unser selbst willen. Schöpfung endet damit, das heißt, und Gott ruhte von allen seinen Werken, nicht weil er sich überarbeitet hat, sondern das ist diese Ruhe, in der sich Gott an dem freut, was geschaffen ist. Und da hat er den Menschen und Gott freut sich, dass dieser Mensch existiert, denn dieser Mensch hat zu diesem Zeitpunkt noch nichts geleistet. Er war gerade erst erschaffen. Und da hat Gott nicht gesagt, an die Arbeit. Und wenn du gut gearbeitet hast, dann kannst du kommen und dann freue ich mich. Sondern er sagt, ich freue mich an dir, dass es dich gibt, wie du bist. Egal, was du geleistet hast, egal welche Beziehung, egal wie dein Leben läuft. Und jetzt heißt es, dass genau als Ebenbild Gottes wir das spiegeln sollen. Sagen wir, freuen uns an Gott, an dem, dass wir einfach bei ihm sein dürfen, dass er ist. Dass er so dieser Grund des Lebens ist. Dass er derjenige ist, der uns in seine Gegenwart hineinnimmt. Dass er da ist, uns gewollt hat, uns liebt, uns Raum bei sich gibt. Und es hört sich vielleicht alles sehr, sehr unspektakulär an. Siegfried Kettling hat dann nochmals eine andere Pyramide, das weiterentwickelt. Und er sagt, aus diesem Sein bei Gott wird alles andere sich definieren. Dann darf ich mich an Beziehungen freuen als soziales Wesen und weiß aber, das gibt mir nicht den Sinn des Lebens. Und dann kann ich auch das Materielle genießen und weiß aber, darauf kommt es im Letzten nicht an. Da kann ich sagen, es ist gut, wenn die Gesundheit brummt. Aber wenn es dann nicht mehr ist, heißt es nicht, dass der Sinn weg ist. Der Sinn meines Lebens heißt, ich bin derjenige, der von Gott gewollt und der von Gott geliebt ist. Und ich soll bei ihm und mit ihm sein. Und das ist, was jetzt Augustinus mit diesem genialen Satz aussagt. Mensch, du bist dazu geschaffen, Gott zu genießen und dann diese Welt zu gebrauchen. Und wenn man die Frage stellt, und wie ist es jetzt mit Gott zu genießen? Es ist ein Unterschied, ob ich zu einer großen amerikanischen Burgerkette gehe, Big M oder wie immer, und schnell auf der Drive-In-Spur reinfahre und sage schnell, Pommes haue ich mir weg, oder ob ich sage, ich gehe richtig schön essen. Und dann wird in den nächsten 2 Stunden eins nach dem anderen serviert. Was genieße ich mehr? Wisst ihr, manchmal sind wir auf der Drive-In-Spur mit Gott unterwegs. Ja, mach schnell, ich habe da noch ein Anliegen. Wäre gut, wenn du dich darum kümmerst. Heute Abend sehen wir uns wieder. Amen. Vielleicht etwas karikiert. Gott genießen heißt, seine Gegenwart zu genießen. Seine Nähe. Freitagabend war ich am Viktualienmarkt in der Heiliggeistkirche, war ja ein Friedensgebet. Danach habe ich einen Freund getroffen, der dort katholischer Pfarrer ist. Und er sagt, wir haben hier einen Raum der Anbetung, wo 24 Stunden gebetet wird. Und auf die Frage, wie das läuft, sagt er, es ist eine eucharistische Anbetung, es ist etwas, was sie dort leben. Und er sagt, dieses Gebet findet ohne Worte statt. Da bist du nur in der Gegenwart Gottes und bekommst vor Augen, Jesus ist da, jetzt hier, ganz persönlich. Und ich darf in seiner Nähe zur Ruhe kommen, ihn vor Augen bekommen. Und wisst ihr, vielleicht braucht es manchmal, dass wir die Drive-In-Spur unseres Glaubens verlassen und uns dieses Sein bei ihm gönnen, die Stille, das ihm begegnen und sagen, du bist da. Und Gott genießen, das heißt nicht nur seine Nähe suchen, sondern sein Wesen immer wieder neu entdecken. Wie er ist, das wissen wir doch alle, kennen wir uns alle aus. Aber zu entdecken, was heißt es denn? dass er sagt, ich bin dir Vater. Dass er sagt, ich bin dir dieser Fels. Ich bin der, der dich liebt. Ich bin der, der dich gewollt hat. Wisst ihr, das zu entdecken, das heißt, eine ganz andere Nähe zu ihm zu entdecken. Seine Bedeutung ganz anders zu entdecken für uns. Oder auch Gottes Liebe immer wieder ganz bewusst zu erfahren. Zu entdecken, ich bin von ihm bedingungslos geliebt. Er hat nie Ja, Aber zu mir gesagt, sondern immer nur Ja. Wisst ihr, das ganze Gott genießen, das meint eigentlich Anbetung. Und es ist keine Anbetung, wo es darum geht, Hauptsache mir geht's gut, sondern es heißt, ich darf vor dir sein und ich darf deine Nähe, deine Wirklichkeit, dein Sein, das darf ich für mich erfassen. Wozu ist der Mensch geschaffen? Genau in diese Beziehung hinein. Und wisst ihr, und diese Beziehung ist unabhängig von dem, wie ich lebe. Sondern sie gibt sich immer wieder neu in meine Lebenssituation hinein. Und ich darf sie immer wieder neu dort entdecken. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Leben in der ganzen Fülle zu bringen. Und wir ahnen, diese ganze Fülle steht noch aus. Weil genau dieses Sein bei Gott nicht endet. Wenn alles andere endet, das bleibt. Und dann seine unmittelbare Gegenwart zu entdecken. Dann bei ihm zu sein, ohne Einschränkungen, dieses Leben in Fülle zu haben. Das ist, was wartet und was wir heute schon immer wieder mit einem Vorgeschmack entdecken dürfen. Wozu ist der Mensch geschaffen? Was ist der Sinn des Lebens? Nicht, was ich habe, tue oder was ich geschafft habe, gibt meinem Leben Sinn, sondern das, was ich bin. Kind Gottes, Ebenbild Gottes. Das ist, was Jesus anbietet. Als Sinn für dein und für mein Leben. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und dann wollen wir gemeinsam beten.